Heute ist der 30.12.2012, ein besonderer Tag. Man sieht es ja auch daran, dass die Reihen ein wenig gelichtet sind. Die Zeit zwischen den Jahren, sagt man manchmal auch so, Weihnachten ist gewesen, Neujahr steht bevor. Eine Zeit, wo man ja häufig einen Rückblick, einen Jahresrückblick macht. Zeit, Bilanz zu ziehen. Aber man kann sich fragen, muss man das eigentlich machen? So in rechtlich-geschäftlicher Hinsicht ist das schon so, man muss das machen. Irgendwelche Firmen, Vereine, Organisationen müssen einen Jahresabschlussbericht erstellen, eine Jahresbilanz, einen Rechenschaftsbericht geben, je nachdem, wie man das so nennt. Und bei uns persönlich muss man da auch Bilanz ziehen? Ich denke, da sind wir natürlich frei. Jeder kann das für sich entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Jeder ist da auch ein bisschen anders getaktet. Die einen finden das ganz toll, sagen, ja, ich mach das mal, ich gehe mal so zurück. Und die anderen sagen, ach nee, irgendwie, das will ich gar nicht so, da muss ich mich auseinandersetzen mit dem, was vielleicht auch alles nicht so geklappt hat. Tatsache ist aber, dass wir Verantwortung für unser Leben haben. Und die Frage ist, wie wir mit dieser Verantwortung umgehen. In meinem Hauskreis haben wir uns seit vielen Jahren angewöhnt, jeweils so die Ziele, die persönlichen Ziele für das vor uns liegende Jahr aufzuschreiben. Das findet dann so meist so statt, dass wir im Februar oder so uns irgendwie zusammensetzen im Hauskreis und uns dann Gedanken machen über unsere Ziele, Wünsche für das laufende Jahr. Gibt da so einen Zettel, ich halte den mal hoch, falls jemand am Ende Interesse daran hat, kann ich den also auch zur Verfügung stellen. Und da gibt es verschiedene Bereiche, wo man sich so Pläne macht oder einen Plan macht, soweit man das in der Hand hat. Zum Beispiel meine Beziehung zu Gott oder meine Beziehung zum Partner. Was wünsche ich mir für die Gemeinde? Was wünsche ich mir für meine Familie? Wie sieht es in meinem Beruf aus? Was steht dort an? Wo möchte ich an meinem Charakter arbeiten? Wie möchte ich mit meinen Gaben und Fähigkeiten, die Gott mir geschenkt hat, umgehen? Und da schreibt man so 1 bis 3 Ziele auf. Dann reden wir nachher auch drüber im Hauskreis, was wir uns so vornehmen. Dann sammle ich das alles ein. Nehme die nach Hause mit. Lass die Leute Briefumschläge beschriften. Lies mir das dann nicht durch. Und dann gegen Ende des Jahres, so war es in diesem Jahr auch, Anfang Dezember, habe ich die dann verschickt. Dann kriegt jeder Post von sich selber und sagt man, ach, ist ja interessant, was habe ich mir eigentlich damals so gedacht, was habe ich mir vorgenommen? Und dann reden wir im Hauskreis darüber nochmal. Und das ist immer sehr interessant zu sehen, auch für einen selbst, was hat man so erreicht, was hat man nicht gemacht. Ich mache dann immer so ein Plus dahinter, wenn etwas geklappt hat, Minus muss da manchmal auch sein, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gedacht habe, oder so ein kleiner Kreis, wo ich sage, naja, zum Teil ist es in der Erfüllung gegangen, zum Teil auch nicht, dann tauschen wir uns aus und beten auch füreinander. Ich finde das eine gute Sache und mir hilft es auch, wenn man über Jahre zurück vielleicht nochmal so einen Zettel sieht, was habe ich mir eigentlich im Jahr 2008, hat mich da so beschäftigt, was habe ich mir dafür Gedanken gemacht, wofür habe ich gebetet, und wenn man dann feststellt, und wo stehe ich heute? Also eine gute Sache, natürlich, es steht jedem frei, das so zu machen oder es so nicht zu machen. Und dann habe ich mir auch überlegt, mache ich mir ja immer, worüber werde ich hier predigen? An diesem besonderen Tag, so ganz am Ende des Jahres. Und meist richte ich mich ja nach der Predigtordnung, Perikopenordnung heißt die so offiziell von der Evangelischen Landeskirche, da wird so alle 6 Jahre geht man durch die wichtigsten Stellen der Bibel hindurch. Das ist eine Empfehlung, die für die Pastoren gilt, an die man sich halten kann, aber auch nicht unbedingt halten muss. Aber ich gucke da immer gerne rein, um zu sehen, was empfehlen die denn so? Und tatsächlich war mir auch gar nicht so bewusst, auch Jesus hat zum Ende seiner öffentlichen Wirksamkeit einen Rückblick gehalten und quasi ein Schlusswort in und an die Volksmenge gerichtet. Dies finden wir in den Berichten vor seinem Leidensweg, wo er dann ja in gewisser Weise ein Spielball der Mächte geworden ist. Aber vorher hat er ja selber Auftritte gehabt und hat gesagt, so darüber möchte ich reden, das möchte ich den Menschen mitgeben. Und bevor dann sein eigentlicher Leidensweg beginnt, finden wir diesen Rückblick, dieses Schlusswort. Und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 44 bis 50. Ich lese heute nach der sogenannten neuen Genfer Übersetzung, die tatsächlich auch für mich neu ist. Ich habe diese Bibelausgabe nämlich erst seit circa 2 Wochen. Generell muss ich sagen, dass mich neue Bibelübersetzungen immer reizen. Und das war ein günstiges Angebot, also habe ich gedacht, gut, dann nehme ich die mal. Habe auch gleich mal reingeschaut. Und nach eigener Darstellung ist die neue Genfer Übersetzung leicht verständlich und lesefreundlich geschrieben. Sie verbindet inhaltliche und sachliche Genauigkeit mit einer natürlichen Sprache. Soweit die Eigenwerbung. Aber ihr könnt ja gleich selber hören, wie es euch gefällt. Ich fand das ganz gelungen. Also Johannes 12, 44 bis zum Ende. Jesus aber rief mit lauter Stimme: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Wenn jemand hört, was ich sage, und sich nicht daran hält, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Denn ich habe nicht aus mir selbst herausgeredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkünden soll. Und ich weiß, bei seinem Auftrag geht es um das ewige Leben. Was ich darum verkünde, verkünde ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Amen. Jesus fasst also noch einmal den Kern seiner Botschaft zusammen. Er bekommt alle Weisungen von seinem Vater und hat dabei die Rettung der Welt im Auge. Es kommt darauf an, ihm zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Es liegt nicht an Jesus Christus, wenn Menschen verloren gehen. Es liegt immer an ihrem Ungehorsam. Das ist in wenigen Worten gesagt der Inhalt von Jesus' Schlusswort. Und ich kann das auch nochmal anders sagen, in der Ich-Form, so als wenn Jesus das selber sagen würde, denn ist es vielleicht ein wenig prägnanter. Ich bekomme alle Weisungen von meinem Vater und habe dabei die Rettung der Welt im Auge. Es kommt darauf an, mir zu vertrauen und mir zu gehorchen. Es liegt nicht an mir, wenn Menschen verloren gehen. Es liegt immer an eurem Ungehorsam. Bis heute wird Jesus oder stellvertretend für ihn das Christentum beschuldigt, sich neben Gott beziehungsweise an die Seite Gottes zu stellen und damit den reinen Monotheismus, also den Glauben an den einen Gott, aufzugeben und letztlich 2 Götter nebeneinander zu stellen. Gott den Vater und Jesus den Sohn. Aber das ist nicht wahr. Jesus stellt sich nicht gotteslästerlich neben Gott. Aber das andere ist auch wahr. Wer an Jesus glaubt, der glaubt auch nicht an einen Menschen namens Jesus. Sondern Jesus stellt fest in diesem Wort hier, der Glaube an ihn ist in sich selbst Glaube an Gott und nichts anderes. Der Glaube an Jesus ist in sich selbst Glaube an Gott und nichts anderes. Und deswegen sagt Jesus hier, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, steht es eigentlich im Urtext, sondern an den, der mich gesandt hat. Also wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich. Ich meine, das klingt irgendwie ja auch komisch, je nachdem, wie man es betont. Und ist ja fast ein Widerspruch. Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich. Ich glaube, wir wissen, was Jesus sagen möchte. Und deswegen macht diese neue Genfer Übersetzung macht da auch einen Einschub. Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Also der so wichtige Glaube an Jesus bleibt nicht an Jesus haften, sondern erfasst in Jesus den lebendigen Gott. Und im Johannesprolog, also am Anfang dieses Evangeliums, lesen wir schon: Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. In der Person Jesu offenbart sich Gottes Person und sein Herz. Jesus selbst geht es nur um Gottes Ehre. Ihm geht es nie um sich selbst. Ihm geht es um Gottes Ehre. Das bedeutet umgekehrt aber auch, dass jede Abweisung Jesu zugleich Abweisung Gottes ist. Wer nicht an Jesus glaubt, der glaubt nicht wahrhaft an den Gott, der in Jesus sein Wesen ausgesprochen hat. Gott hatte ja ein Problem damit, dass wir ihn so verstehen, wie er wirklich ist. Und deswegen ist er ja in Jesus Mensch geworden. Und in Jesus sehen wir, wie Gott von seinem Wesen her eigentlich ist. In dieser ganzen Thematik bewegen wir uns natürlich in dem Mysterium der Dreieinigkeit oder der Dreifaltigkeit Gottes. Drei Personen, Vater, Sohn und Geist und doch ein Gott. Das ist ziemlich schwer zu verstehen, wenn es überhaupt zu verstehen ist. Und doch wird es immer wieder wunderbar bezeugt und erfahren, dass Menschen genau das erleben. Interessant ist ja auch, dass dieser Begriff Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit in der Bibel selbst gar nicht vorkommt. Und doch gibt es unendlich viele Stellen in Gottes Wort, die eben diesen Schluss nahelegen. Es kann gar nicht anders sein. Sonst würde es noch mehr Probleme geben, Gott in seinem Wesen zu verstehen. Und dieser Glaubenssatz, dieses Dogma von der Dreieinigkeit ist auch schon ganz, ganz alt. In den ersten Jahren, in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche hat man diesen Lehrsatz geprägt, weil man das musste, das irgendwie in Worte fassen, was man erfahren hat, was wir in der Bibel finden. Also obwohl es so kompliziert ist und viele damit auch immer wieder Schwierigkeiten haben, darf man sich aber auch mal andersrum fragen. Was wäre das denn für ein Gott, der so einfach gebaut, so einfach gestrickt wäre, dass wir ihn auf Anhieb in jedem Detail erfassen und ergründen könnten? Möchten wir lieber einen Gott im Format eines Taschenspiels, das wir bei jedem bei Bedarf erklären und begründen könnten? Ein Gott, der in unsere Hosentasche passt und wo alles ganz klar und ganz einfach ist? Was wäre das für ein armseliger Gott, der sich uns Menschen verfügbar machte? Gott müsste sich ja so klein, so gering machen, dass wir Menschen ihn erklären könnten. Ich habe in dem Zusammenhang mal ein interessantes Bild gelesen, gehört, das für uns vergleicht wie Ameisen, die versuchen irgendwie einen Menschen, einen Jäger oder einen Förster irgendwie zu begründen, zu ergreifen, zu erfassen. Was ist das eigentlich für ein Wesen? Es liegt in der Natur der Sache, dass die Ameisen das nur ganz bruchstückhaft erfassen können. Ein bisschen ist es so mit uns, wenn wir versuchen, Gott zu erfassen, Gott zu erklären. Gott lebt in einer ganz anderen Dimension und es ist nur zu natürlich, dass wir ihn gar nicht ganz erfassen können. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns an dem freuen, was er uns bereits offenbart hat. So wie ich glaube, Mark Twain es war, der sagte, er hat keine Probleme mit den Stellen in der Bibel, die er nicht versteht. Er hat eher Probleme mit den Stellen, die er versteht. Und das ist ja das. Und da gehen wir manchmal so auf Auswege und machen uns tausend philosophische Gedanken, die alle zulässig sind, aber darum geht es nicht. Es geht darum, das, was wir erkannt haben, umzusetzen. Und dann werden wir auch immer wieder neue Facetten seiner Persönlichkeit entdecken. Aber wenn wir was Neues entdeckt haben, dann dürfen wir nicht meinen, jetzt haben wir ihn erkannt. Ja, wir haben ein kleines Bruchstück mehr erkannt. Aber Gott selbst werden wir unser Leben lang nie ergründen können. Und das schreibt auch Paulus schon im Römerbrief, wo er vom Reichtum der Fülle Gottes schreibt, Römer 11, schreibt Paulus: Wie unbegreiflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen, so sagt es Paulus. Und wir sehen da drin, dass er überwältigt ist von der Größe Gottes, der Tiefe seines Reichtums. Aber erfassen in aller Tiefe, in allem Umfang, das werden wir nicht können. Und deswegen ist es so gut, dass Jesus uns von dieser Größe, dieser Hoheit Gottes wieder ein Stück weit runterholt, uns wieder Bodenhaftung gibt und sagt, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Also dann wird es wieder ganz einfach. Wer Jesus sieht, also damals vor allen Dingen die Menschen, die gelebt haben, sieht den, der mich gesandt hat. Da sind wir wieder bei Gott. Und dann auch eine interessante Stelle aus Johannes 14, also zwei Kapitel weiter, nachdem Jesus das erzählt hatte, finden wir eine kleine Begebenheit, Johannes 14, Vers 8. Herr, sagte Philippus, also einer seiner Jünger, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist, wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Also Jesus sagt es hier wenige Tage, denke ich mal, vorher, sagt es seinen Jüngern und sagt, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat, der sieht den Vater. Und ein paar Tage später kommt Philippus an und sagt, Herr, zeig uns den Vater, das reicht schon. Also man sieht ja auch so ein bisschen oder hört hier zwischen den Zeilen raus, wie Jesus innerlich den Kopf schüttelt und sagt, die haben irgendwie nichts verstanden. Und es ist ja auch nicht so ganz leicht zu verstehen. Wir tun es ja auch manchmal ein wenig schwer. Interessant, auch in demselben Kapitel, Kapitel 12, wird uns hier erklärt, dass sogar der alttestamentliche Prophet Jesaja, als er Gott auf seinem Thron sitzen sieht, dass er da Jesus auf dem Thron sitzen sieht. Da würde man sagen, das ist ja merkwürdig. Da gab es Jesus ja noch gar nicht. So ist es ja nicht richtig. Jesus war da noch nicht offenbart, war noch nicht auf die Erde gekommen. Jesus gab es schon immer, von Anbeginn der Zeit. Und deswegen kann ja auch Johannes sagen, Vers 41, Johannes 12, Jesaja sagte das, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hatte. Auf ihn bezogen sich seine Worte. Also Jesaja sieht Gott auf dem Thron sitzen und gleichzeitig lesen wir hier, dass er Jesus auf dem Thron sitzen sah. Also es ist auf der einen Seite gar nicht so ganz zu verstehen, auf der anderen Seite sehen wir, Gott und Jesus und der Vater sind eins. Das ist dasselbe. Ist das schwer zu verstehen? Ja, irgendwie schon. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich das aber auch tatsächlich so erlebe. Gott und der Vater sind Gott und der Vater, Gott und der Sohn sind eins. Häufig kann ich gar nicht differenzieren, ob ich nun Gott, den Vater sehe oder Jesus, den Sohn. Wer hat jetzt zu mir gesprochen? War es der Vater? War es der Sohn? War es vielleicht sogar der Heilige Geist? Kennt ihr wahrscheinlich auch. Und es ist ja ein Zeichen dafür, dass Gott wirklich einer ist. Das verschwimmt ja alles irgendwie, weil es ein Gott ist. Und tatsächlich für unsere Glaubenspraxis spielt es auch keine Rolle, in welcher Person uns Gott gerade begegnet. Aber in Jesus ist er Mensch geworden. Das ist ja die Botschaft von Weihnachten. Das ist ja das, warum wir Weihnachten gefeiert haben. Jesus ist Mensch geworden. Er ist in unsere Dimension gekommen und uns deshalb so nahe gekommen. Und deshalb wäre es töricht, wenn wir an Jesus, dem Menschen und gleichzeitig Gott, vorbeigehen würden. Nirgendwo anders erleben wir das Wesen Gottes so deutlich wie in Jesus Christus. Zu Weihnachten feiern wir auch, dass das Licht in die Finsternis gekommen ist. Und das sagt Jesus ja auch, Vers 46. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Also das ist ja die Botschaft von Weihnachten. Die Welt ist dunkel und mal geht ein Licht auf. Erst ist es ein ganz kleines Licht. Jesus wird geboren als kleines Kind in einer Krippe, in einem vollkommen unbedeutenden Ort in Bethlehem. Und eigentlich die normale Welt nimmt gar keine Notiz von ihm. Da greift Gott selber ein, schickt dort die Weisen aus dem Morgenland, redet zu den Hirten, die dort vor Ort sind, die ja auch im Grunde keine Bedeutung hatten in diesem Land. Und die Botschaft, dass Gott Mensch wird, diese Botschaft breitet sich aus. Das Licht kann in der Finsternis nie unbemerkt bleiben. Licht wird immer erkannt in der Finsternis. Und Licht ist immer stärker als das Dunkel. Das ist die gute Botschaft, das ist die tolle Botschaft. Jesus ist das Licht und Jesus ist stärker als die Finsternis herum. Und nach Jesu Worten sind wir von Natur aus alle in der Finsternis. Damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. So sind wir eigentlich geboren worden auf diese Welt, in Finsternis hineingeboren. Wir erkennen nicht, worum es in dieser Welt geht. Von uns aus erkennen wir das nicht. Aber das Licht ist in die Finsternis gekommen, damit wir es ergreifen und dann selber das Licht haben und dann auch zum Licht werden. Eigentlich ist es ganz einfach, dem zu folgen, der uns berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihm dürfen wir uns ganz und gar öffnen und darin zum Glauben an Jesus kommen. Das ist ja Bedingung, dass wir unser Herz aufmachen, dass das Licht in unser Herz hineinkommen kann. Niemand muss in der Finsternis bleiben. Das rettende Licht ist da. Dann müsste doch eigentlich jeder zu Jesus kommen, oder? Lebt nicht jeder lieber im Licht als in der Finsternis? Leider nicht. In Johannes 3, Vers 20 lesen wir, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Also es gibt tatsächlich Menschen, die meiden das Licht. Und das sind nicht wenige Menschen. In unserem Text heißt es rückblickend, einige Verse vorher, trotz all der Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. So muss man sagen, in diesem Rückblick muss man menschlich gesehen sagen, war Jesu Wirken auf der Erde eigentlich ein Misserfolg. Er war gekommen, um die Welt zu retten, aber die wenigsten Menschen gingen auf seine Botschaft ein. Und das schreckliche Ende stand ja erst noch bevor. Wäre es da nicht nachvollziehbar, wenn er, der Retter der Welt, nun zurückschlägt? Wenn er den ungläubigen Massen Gerichtsworte entgegenschleudern würde, nach dem Motto, ihr habt nicht gewollt und das habt ihr jetzt davon? Nein, Jesus spricht es in diesem Zusammenhang noch einmal aus. Wenn jemand hört, was ich sage und sich nicht daran hält, dann, jetzt würde ich alles Mögliche erwarten, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Jesus verurteilt nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Das ist also eine ganz klare Positionierung Jesu. Er ist gekommen, um die Welt zu retten. Mit diesem Willen, die Welt zu retten, wird Jesus auch ans Kreuz gehen, weil nur dadurch sein Auftrag erfüllt wird. Ich denke, es ist wichtig für uns, das zu wissen und das auch festzuhalten. In Jesus begegnen wir dem, der nichts anderes ist und nichts anderes sein will, als unser Retter. Ich lese zurzeit gerade ein kleines Büchlein, das Kreuz auf der Reeperbahn, wie der Name schon sagt, spielt das ja in Hamburg, ist eine Biografie eines Mannes, Frank Pohl, der Schlimmes durchgemacht hat. Ich würde das nur ganz kurz skizzieren, damit ihr das nachher, ich lese ein kleines Stück nachher draus, damit ihr das besser einordnen könnt. Er kommt aus vollkommen zerrütteten Familienverhältnissen, Sonderschule, abgebrochene Ausbildung, wird sexuell missbraucht, geht in die Prostitution, wird Pornodarsteller, gerät in Drogenkonsum rein, gibt sich mit okkulten Dingen ab und ist letztlich vollkommen am Ende und merkt irgendwie, er muss etwas tun, wenn er so weitermacht, dann geht er vollkommen zugrunde. Und dann ist interessanterweise die Bundeswehr sein Ankerpunkt, wo er sagt, da will ich mich freiwillig verpflichten, da wird mir Disziplin beigebracht und ich will endlich mal etwas zu Ende bringen. Wird dort aber auch vollkommen schikaniert, er leidet einen Zusammenbruch dort, kommt in die Klinik nach Ochsenzoll, in die Psychiatrie dort, hat dort immerhin ein Einzelzimmer und macht dann folgende Erfahrung. Wendet sich in seiner Verzweiflung und Not an alle möglichen Götter, an Buddha und an okkulte Mächte, aber letztlich dann auch an Jesus. Und da macht er folgende Erfahrung. Dann erfüllte mich eine tiefe Reue über meine Sünden, Tränen und wieder Tränen, diesmal aus Betroffenheit und Scham über meine Sünden. Jesus, hilf mir, bitte hilf mir, alles habe ich verschwendet. Die Freiheit, die ich in der Sünde zu haben glaubte, hat mir Ketten angelegt, die mich nun in die Hölle ziehen. Ich schrie innerlich, Jesus! In dem Moment wurde ich in eine andere Dimension entrückt. Ich wurde vom Geist Gottes in die Gegenwart des Herrn gehoben. Oder der Geist Gottes offenbarte mir Jesus. Plötzlich stand der leibhaftige Sohn Gottes vor mir, groß wie ein Turm und stark. Ich fiel auf meine Knie und fürchtete mich. Wie ein Blitz ist er in meine Dunkelheit hereingebrochen. Er ist wirklich das Licht der Welt, mächtig, königlich. Was für eine Ausstrahlung! Das war eine Persönlichkeit so ganz anders als der hilflose Mann auf den katholischen Kruzifixen oder der nette Junge auf den Heiligenbildchen. Seine ganze Persönlichkeit war weiß wie der Schnee und stark wie die Sonne. Er leuchtete von innen her. Vor meinen Augen wurde er zu dem Menschen, wie er auf der Erde gelebt hat. Ich umklammerte seine Beine und hielt mich zitternd an ihm fest. Ich war unruhig, denn ich wusste nicht, was er mit mir vorhatte. Wollte er mich wegen meiner Frechheiten vernichten? Da berührte seine rechte Hand mich an der Schulter und er zog mich nach oben, sodass ich ihm ins Gesicht sehen konnte. Mein Blick glitt nach oben und dann sah er mich an und ich sah ihn. Auge in Auge. Das war der Augenblick, auf den ich, ohne es zu wissen, so lange gewartet hatte. Sein Blick tat unendlich gut und in meinem Herzen war ohne Worte eine Botschaft. Ich kenne dich schon lange, denn lange bevor die Welt war, warst du schon in mir. Du warst verloren, doch nun bist du zurück. Ich sah das erste Mal in Augen, die bedingungslos liebten. Seine Liebe traf mich wie ein Pfeil und sie fiel wie der Anker der Hoffnung in mein Herz. Meine Seele wurde von Liebe erfüllt bis in den letzten Winkel. Dann erkannte ich, dass er der Anfang und das Ende von allem ist, was geschaffen wurde. Das Universum wird durch ihn zusammengehalten. Auch die unsichtbaren Wesen sind seine Schöpfung. Ich sah ein Stück vom himmlischen Paradies. Was für eine Schönheit, was für Wonnen. Ich betrachtete sein Gesicht. Noch nie hatte ich so einen schönen Mann gesehen, dessen Reinheit und innere Schönheit in seinem Gesicht zu sehen war. Ich verliebte mich in ihn, durfte ich, wollte ich. Er war der Mensch aller Menschen, der Prototyp. Noch nie hatte ich ein so reines Verlangen gekannt, das erfüllt war von Verehrung, Zuneigung und Respekt. Soweit dieser Ausschnitt. Mich hat das sehr angesprochen, wenn man vorher seine Geschichte liest und wirklich ein Mensch, der am Boden ist, wo man sagt, schlimmer geht es kaum. Und dem sich Jesus dann offenbart, er hatte, wie gesagt, in dem Sinne gar nichts von der Botschaft gehört, aber Jesus hat sie ihm offenbart. Und eben nicht als der Richter, und deswegen habe ich diese Stelle hier gelesen, sondern wirklich als der liebende Gott, als der gute Hirte, der sein Schaf, sein Kind auf den Arm nimmt und der ihn einfach nur voller Liebe anschaut und sagt, so, jetzt bist du zu Hause. Das ist meine Mission, ich möchte dich zurückholen. So ist Jesus. Er ist nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Und weiter heißt es dann in unserem Text, wenn jemand hört, was ich sage und sich nicht daran hält, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Also Jesus verurteilt nicht. Dann könnte man ja denken, naja, dann kann aber ja jeder ungestraft an ihm vorbeigehen. Es kommt gar nicht darauf an, wie ich zu Jesus stehe. Nein, so ist es natürlich auch nicht. Meine Stellung zu Jesus hat schon notwendige und unfehlbare Konsequenzen. Und das lesen wir im nächsten Vers. Wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Es bleibt dabei, Jesus möchte nicht richten. Aber nichtsdestotrotz gibt es einen Richter. Und das ist das Wort, das Jesus geredet hat. Das Gericht am letzten Tag ist kein künstliches Gericht, sage ich mal, was anhand von irgendwelchen Straftatbeständen irgendwelche Strafen auferlegt, wo so ein Katalog ist, du hast das getan, also kriegst du das. Nee, so ein Gericht wird es nicht sein. Dann ist es die Botschaft des Evangeliums, einfach das Angebot Jesu, dass er unsere Sünden trägt, dass diese Botschaft beiseite gestoßen wird. Das wird die Menschen letztlich richten. Das Evangelium selbst wird dann zum Gerichtswort für den, der es hinwegstößt. Wir lesen Johannes 6, Vers 60. Empört sagten viele seiner Jünger, also Jünger Jesu, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemand verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß, fragte er sie. Und was werdet ihr sagen, wird ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Worte Jesu, das Evangelium, dass er unsere Sünde tragen möchte, das ist so einfach und so befreiend und doch ist es irgendwie auch gegen die Natur des Menschen. Viele Leute wollen das nicht hören. Die sagen, also das kann ja alles gar nicht sein. Und diese Empörung war, als Jesus sagte, ich bin das Fleisch und wer mich nicht isst, der kann nicht zu mir gehören. Ich bin das Blut und wer nicht von mir trinkt, der wird das ewige Leben nicht haben. Das sind natürlich starke, harte Worte Jesu. Und doch sind sie die Worte, die das Leben bringen. Und wer diese Worte nicht hört, der wird in eigener Kraft nicht vor Gott bestehen können, nicht vor dem Gericht bestehen können. Seit dem Kommen Jesu muss kein Mensch mehr an seiner Sünde als solcher verloren gehen. Auch für die schwersten und schrecklichsten Sünden gibt es volle Vergebung durch das Kreuz. Nur wer ihn, Jesus, abweist, der wählt damit selber den Tod, der bleibt in der Finsternis. Wer die rettende Liebe zurückweist, wendet sich damit willentlich zur Finsternis und wird in ihr auch enden. Ich habe Verantwortung für mein Leben. Ich muss mich entscheiden, welchem Wort ich folgen will. In Jesus redet Gott. Wäre es anders, dann stände Jesus lediglich in einer Reihe mit anderen bedeutenden Menschen, die von ihrem eigenen Denken und Erkennen aus über Gott gesprochen haben. Jeder von uns hätte dann die Freiheit, Jesu Wort zu kritisieren oder es auch abzulehnen. Niemand stirbt daran, dass er Goethes oder Zarathustras oder Buddhas Gedanken über Gott, die Welt oder die Menschen falsch findet oder sie ablehnt. Bei Jesus ist es anders. Denn ich habe nicht aus mir selbst herausgeredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkünden soll. Jesus redet nicht von sich selbst aus. Es ist die Botschaft Gottes. In Jesus steht der Sohn Gottes vor uns, der in seinem ganzen Dasein und in jedem Wort nicht von sich selbst ausredet, sondern ständig vom Vater den Auftrag empfängt, was er sagen und was er reden soll. Und ich weiß, bei meinem Auftrag geht es um das ewige Leben. Es geht um die Ewigkeit, um das Letzte in unserem Leben. Und deshalb gilt, wer Jesus abweist, hat das ewige Leben nicht. Er wird im ewigen Tod enden. An unserer Stellung zu Jesus entscheidet sich, wo wir die Ewigkeit verbringen. Deshalb bekräftigt Jesus in seinem letzten öffentlichen Wort es noch einmal, was ich darum verkünde, verkünde ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Damit beendet Jesus seine öffentliche Wirksamkeit. Ich habe alles das getan, was mir der Vater aufgetragen hat. Das Wort Jesu ist das einzige Wort, dem wir zu gehorchen haben und dem wir im Leben und im Sterben absolut vertrauen dürfen. Ihm sei alle Ehre. Amen. Wir danken dir, dass du uns den Vater so groß vor Augen gemalt hast. Wir danken dir für deine Treue zu deinem Auftrag, deine Liebe zu uns. Danke, Herr, dass du es nicht bist, der uns verurteilt. Danke dafür, dass dein Gnadenwort gilt, dass es heute gilt und dass wir Zeit haben, darüber nachzudenken, unser Leben auf dich auszurichten. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.